السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Das ist meine zweite Folge zum Podcast Baba hat gesagt. Ich habe bereits auch schon zum ersten Podcast einige Feedbacks erhalten und Vorschläge und auch Tipps. Wie ihr wisst, bin ich ein Neuling und wäre euch wirklich sehr, sehr dankbar darüber, wenn ihr allgemein zu jedem Podcast von mir aus immer wieder Feedbacks gebt, wenn ihr es kritisiert, wenn ihr Vorschläge gebt, wenn ihr irgendwelche anderen Sachen mitgeben möchtet, könnt ihr mich gerne jederzeit per Instagram oder wie auch immer erreichen, inshallah. So, ich wollte über jemanden sprechen, den jeder von euch kennt. Jeder kennt ihn. Jeder. Zumindest glaubt jeder, dass er ihn kennt. Wenn ihr glaubt, dass ihr ihn kennt, nur weil ihr den Namen kennt, dann habt ihr euch geirrt. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel von einer Person, die sogar auch sehr, sehr bekannt ist. Michael Jackson. Michael Jackson war Popsänger, King of Pop, für Skandale bekannt, hat hier und da ein paar private Einblicke in seinem Leben, aus seinem Leben gezeigt. Und wir können trotz dieser vielen Informationen nichts damit anfangen, um einzuschätzen, wie sein Charakter ist. Weil diese Informationen, die wirklich viel sind, die in der Öffentlichkeit geteilt werden, sagen uns trotzdem immer noch nicht, ob ich mit Michael Jackson einen schönen Abend verbringen kann. Also, dass ich mich mit dem anfreunden kann, dass er für mich vielleicht charismatisch ist als private Person, denn das ist mir zu wenig. Das heißt, Michael Jackson kennen wir nur als öffentliche Person. Aber privat? Nö. Jetzt nenne ich euch einen Namen und dann wird jeder sofort sagen, ja, den kenne ich doch. Iblis oder Shaitan besser gesagt. Jetzt wird jeder sagen, den kenne ich doch, der macht doch Einflüsterungen und so weiter. Ja, da hast du recht. Doch kannst du mir noch ein paar Sachen mehr erzählen? Jetzt kommen ein paar Leute mit irgendwelchen Märchen bzw. Fehlinformationen und sagen, das ist doch der gefallene Engel. Nein, Shaitan war nie ein Engel. Shaitan war ein Djinn, einer der besten Geschöpfe Allahs und ist dann gefallen sozusagen durch seine Hochmut, durch seinen Hochmut, durch seinen Stolz. Ich möchte euch bei diesem Podcast darauf aufmerksam machen, wie Shaitan vorangeht. Was ist so seine Strategie? Mir geht es gar nicht darum, woher er kommt, was sein Ursprung ist und so weiter. Wir werden am Anfang jetzt gleich nur kurz darauf eingehen, was überhaupt Shaitans Ziel ist, wie es kurz, also ganz kurz, wie es dazu gekommen ist und was Allah darüber sagt und was Shaitan in Buche, in den Worten Allahs uns mitgibt, im Koran. Er gibt uns einen ganz, ganz, ganz fetten Hinweis. Doch wir beachten den nicht. Im Koran steht drin, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Shaitan sagt, beziehungsweise Allah fragte Shaitan, als er darum bat, sich vor Adam a.s. niederzuwerfen, was hinderte dich daran, dich niederzuwerfen, nachdem ich es dir befohlen habe? So antwortet Shaitan, ich bin besser als er, also als Adam. Du hast mich aus Feuer erschaffen, ihn aber erschufst du aus Lehm. Dieser Stolz und dieser Hochmut, der war so heftig, dass Allah ihn dafür nicht nur aus dem Paradies verbannt, sondern auch für immer in die Hölle stecken wird. Und deswegen, aufgrund dieser Tat des Shaitans und aufgrund dieser Konsequenzen, hat Shaitan Allah versprochen, dass er jeden Menschen auf der Erde, der versuchen wird, Allah zu dienen, den geraden Weg zu gehen, ihn abirren zu lassen. Das steht in den gleichen Versen in Surat Al-A'raf, Vers 12, 13, 14, 15 und so weiter. Und dort geht es auch noch weiter, wo Shaitan ganz klar sagt, wie er es macht. Grob. Er sagt, ich komme von oben, ich komme von unten, ich komme von rechts, von links, von vorne, von hinten. Also nicht von oben, unten, sondern vorne, hinten, rechts und links. Und dann sagt Shaitan, daraufhin wirst du diese Menschen undankbar finden, nachdem ich sie bearbeitet habe. Also Shaitan verspricht Allah, dass er alles versuchen wird, um jeden von uns undankbar zu machen. Stichwort Undankbarkeit, das ist eine Sache, die viele Menschen unterschätzen. Wie oft sind wir undankbar, wenn uns etwas Schlechtes im Leben passiert ist? Wie oft sind wir undankbar und haben vergessen, Alhamdulillah zu sagen? Wie viele Tage sind vergangen in unserem Leben, wo wir Alhamdulillah nicht einmal in den Mund, beziehungsweise, also geschweige denn in den Gedanken hatten? Wie oft sind solche Tage einfach verflogen in unserem Leben? Wie oft sind Momente verflogen, die so schön waren, wo wir uns trotzdem nicht einmal bei schönen Momenten bedankt haben? Aber auch in schlechten Situationen. Wie oft haben wir vergessen, Allah zu gedenken und trotzdem Alhamdulillah zu sagen? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah zu jeder Situation. Denn ein Muslim muss immer dankbar sein, solange er atmen kann. Du kannst atmen. Alhamdulillah. Du hast deine Familie verloren. Nein, du bist noch da. Alhamdulillah. Es ist einfach so. Es ist Fakt. Es hört sich doof an. Es hört sich hart an. Aber du musst immer dankbar sein. Vergiss nicht, dass es Menschen gibt, die jetzt gerade unter der Erde liegen. Sie denken weder an ihre Familie, sie denken weder an ihre Freunde, noch an irgendwas anderes. Sie denken nur an sich und bitten Allah, قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Allah, bitte, send uns zurück, schick uns zurück, nur für einen halben oder für einen ganzen Tag, damit sie eben wieder Reue zeigen können. Dann wären sie auch Allah dankbar. Bist du dankbar für diesen halben Tag oder einen Tag, den du wiederbekommen hast und du jetzt zum Beispiel mit deinen gesunden Ohren diesen Podcast hören kannst? Bist du dafür dankbar? Wie oft hast du dich selber undankbar gefunden? Und glaubt mir, das ist auch ein Teil des Shaitans. Shaitan sagt es immerhin selbst, im Koran niedergeschrieben. Man sollte sich solche Sachen wirklich zu Herzen nehmen. Dass Shaitan ein offenkundiger Feind ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist weit verbreitet und sehr, sehr bekannt. Dass Shaitan für jeden ein Feind ist, für jeden erstmal, das ist auch weit verbreitet. Also das ist eine Sache, die jedem im Kopf so klar sein sollte, dass er sich eben deswegen auch wappnen sollte. Shaitan sagt übrigens noch eine Sache, die mich schon in meiner Jugendzeit wirklich perplex, wirklich war total am Boden. Ich dachte, Subhanallah, wie kann das sein, dass wenn jemand zum Beispiel, ich gebe euch ein kleines Beispiel, da gibt es jemanden, der hat einen Virus entwickelt und der den Virus entwickelt hat, der sagt dir, ich werde das und das mit deinem PC machen und ich mache das in der und der Art und ich mache das so und so und so. Was machst du? Dann entwickelst du etwas dagegen, weil du vor allem dann auch weißt, was er macht. Du weißt ganz genau, was er machen möchte. Du weißt ganz genau, was er vorhat. Und du bearbeitest dann im Endeffekt deinen PC oder deine Software, was auch immer, so, dass es dem Virus standhalten kann. Und das Gleiche ist mit dir als Mensch, als Muslim, als Seele. Dein Nafs. Denn im Koran steht, am jüngsten Tag wird Shaitan eine Rede halten. Und die steht im Koran. Vor den ganzen Menschen. Vor den Menschen vor allem, die viele Fehler gemacht haben. Und das steht im Koran in Surat Ibrahim, müsste Vers 14 sein, wenn ich mich nicht irre. Und wenn die Sache entschieden ist, dann wird Satan sprechen. Allah verhieß euch eine Verheißung der Wahrheit. Also er hat euch die Wahrheit verkauft. Ich aber verhieß euch und hielt es euch nicht. Also ich habe euch irgendwas versprochen, aber ich habe euch angelogen. Und ich hatte keine Macht außer euch, außer dass ich euch rief und ihr gehorchtet mir. Also Einflüsterungen. Er hat nur gesagt, macht es und wir haben es gemacht. So tadelt nicht mich, sondern tadelt euch selber. Tadelt nicht mich. Das heißt, macht mich nicht verantwortlich für eure Handlungen. Ich kann euch nicht helfen, sagt der Shaitan, noch könnt ihr mir helfen. Ich habe es schon von mir gewiesen, dass ihr mich Gott zur Seite stelltet. Subhanallah, Shaitan macht klar in einer Rede, die heute im Koran vorzufinden ist, in Surat Ibrahim, Vers 14, Vers 22, ne? Surat Ibrahim ist Sure 14, dass Shaitan uns sagt, ich mache dies und jenes und ihr habt es einfach gemacht. Ich habe gesagt, tut es, ihr habt es gemacht. Kommt nicht zu mir, sagt, dass ich schuld bin. Nein, ich habe nur gesagt, macht es. Ich bin nicht derjenige, der es gemacht hat. Ihr habt es gemacht. Und dann sagt er auch noch, ich kann euch nicht helfen, noch könnt ihr mir helfen. Subhanallah. Also ich bin alleine für meine Taten da. Selbst Shaitan selbst. Warum ergibt das keinen Sinn? Warum ergibt das keinen Sinn zu sagen, ja, das ist Shaitans Schuld? Musa a.s., als er den Mann getötet hat, sagte er unmittelbar, das ist vom Shaitan, das ist von seinen, das ist der verfluchte Shaitan gewesen, das war seine Schuld, das war nicht meine Schuld. Doch direkt darauf hat er die eigene Schuld erkannt und gesagt, ich suche Zuflucht bei Allah, es war meine Schuld. Er hat die Schuld dann gestanden, dass es wirklich seine Schuld ist. Er hat die Schuld auf sich genommen. Doch warum ist es wichtig, dieses Prinzip nicht falsch zu interpretieren, von wegen zu sagen, ja, das ist doch der Shaitan, ich kann doch nichts dafür. Dann kannst du gleich rausgehen und einem Menschen eine Ohrfeige verpassen. Und dann sagen, ey, sorry, 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 das war der Shaitan, ich darf dafür nicht verurteilt werden, das musst du mit dem Shaitan ausmachen. Noch besser, du gehst und bist ein Mädel zum Beispiel, und du wirst auf der Straße von einem Mann angepöbelt und es geht so weit, dass er dich irgendwie mitnimmt und dich vergewaltigt. Voll hart jetzt, ne, so voll random. Und dann kommt er Vergewaltiger und sagt, ey, sorry, sorry, ich mach das nicht wieder oder so, du kannst jetzt nach Hause gehen zu deinen Eltern, aber das war der Shaitan, so, das geht nicht. Also du kannst gerne ihm eine Mail schreiben, vielleicht antwortet er auch auf Instagram, aber mit mir, ne, brauchst du gar nichts auszumachen, weil ich kann nichts dafür. Er hat mich doch dazu geführt. Deswegen ergibt es auch islamisch gar keinen Sinn, die Schuld auf den Shaitan zu schieben. Du bist ganz allein für deine Handlungen verantwortlich. Das, was du wissen musst, ist, dass der Shaitan ein offenkundiger Feind ist. Aduwwum mubin steht so oft im Koran drin. Allah warnt uns davor. Shaitan selbst hält eine Rede und sagt, ich habe euch doch nur gesagt, macht es, ihr macht es, kommt nicht zu mir, gebt nicht mir die Schuld, ihr könnt mir nicht helfen, ich kann euch nicht helfen. Khalas, das Ding ist geregelt. Das Ding ist fix. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Der Shaitan ist so gerissen, er ist so pfiffig, er ist so geduldig, dass er über Generationen hinweg Pläne geschmiedet hat und heute immer noch schmiedet, um Menschen vom Glauben wegzubringen. Zum Beispiel bei Nuh alayhi salam. Und wir sind gerade nur jetzt beim Intro noch, ne? Ich komme gleich zu den Stufen. Bei Nuh alayhi salam. Als Nuh a.s. danach nur noch knapp über 70 Menschen am Leben gewesen sind, nachdem sie mit der Arche Noah, ne, überlebt haben, gab es dann nur noch diese Menschen auf der Welt. Und das waren die Gläubigen, richtig? Wie kann das sein? Das ist doch alles gläubig. Das sind nur Gottesergebene, die an einen Gott glauben. Grob, ganz grob gebe ich euch das mit. Shaitan hatte gar keine Chance, diese Menschen anzugreifen. Diese Menschen waren so voller Überzeugung, das waren auch die, die eben mitgegangen sind. Und die das alles nochmal mit ihren eigenen Augen bezeugen konnten, was passiert ist. Die konntest du einfach nicht mehr wegbringen vom geraden Weg. Und zu denen kommen wir gleich, was Shaitan zumindest versucht bei diesen Leuten. Doch was hat Shaitan gemacht? Von Generation zu Generation hat er es geschafft, dass der Glaube schwächer wird, die Überzeugung schwächer wird und dass die Menschen sogar Schirk begehen und das vielleicht nur 6, 7 Generationen später. Wie ist es passiert? Die Menschen, die allerersten, die noch mit Nuh a.s. waren, waren wunderbare Geschöpfe. Über sie hat man später gesprochen. Die Kinder von denen haben ihre Kinder von ihren Eltern erzählt. Das heißt sozusagen von ihren Opas, Omas und so weiter. Großvätern und Großmüttern. Und sie haben gesagt, was für wunderbare Menschen das doch waren. Und es waren wunderbare Menschen. Doch irgendwann mal ging diese Information von Generation zu Generation so weiter, dass man immer mehr reininterpretiert hat und behauptet hat, damit man die Geschichte nicht vergisst, von solchen wunderbaren Menschen bauen wir Statuen. Dann wurden Statuen gebaut. Und dann wurde immer viel, wenn es um Religion geht, auf diese Menschen wurde sich ganz oft bezogen. Das sind die Gelehrten von damals, MashaAllah, zu der Zeit von Nuh a.s. und so weiter. Dann vergingen noch mal 1, 2 Generationen, bis man dann gesagt hat, diese Statuen sind so schön, sie haben es verdient, besucht zu werden. Dann hat man sie besucht. Dann hat man sie irgendwann mal von Generation zu Generation so besucht, dass man dort seine Bittgebete ausgesprochen hat. Und ihr wisst schon, wohin das führt. Auf einmal ist man schon in Richtung Schirk. Das heißt, Shaitan hat es geschafft, dass von Generation zu Generation, deswegen sage ich, Shaitan ist geduldig, dass er das über hunderte Jahre machen kann, ist gar kein Problem für ihn. Er hat auch die Erfahrung von tausenden von Jahren, wenn nicht sogar mehr. Dass er es mit dir machen kann in deinen pupsigen 20, 30, 40 oder 80 Jahren, das ist gar kein Problem für den Shaitan. Null Problem. Wirklich. Im Koran steht, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. Und das ist bezogen vor allem auf Adam und Hawa, auf Adam und Eva. Er hat sie verführt mit Trug, trügerisch. Allein das Wort Verführung hat eigentlich schon eine, ist negativ konnotiert, ne? Ist negativ jetzt, hat schon etwas Negatives an sich. Verführung muss nicht zwingend was Positives sein. Und das Wort ist auch von Allah so ausgesucht worden, ganz speziell. Außerdem wird dieses Fadallahuma von Mufassirin, also von Leuten, die in die den Koran interpretieren, auch bezeichnet als einen Köder. Und Ködern ist auch nicht unbedingt positiv. Aber das zweite Wort ist auf jeden Fall negativ. Fadallahuma bi rurur, trügerisch. Das macht es auf jeden Fall alles sehr negativ. Und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, wie zum Beispiel ein Angler, der einen Wurm hat, einen Wurm an seiner Angelschnur, wie auch immer man das nennen mag, ich kenne mich da nicht aus, möchte angeln, möchte Fische kriegen. Ja, und dann möchte er Fische fangen und was macht er? Er ködert diese Fische. Wie? Die Fische sehen es vom Weiten und dann kommen sie dem näher dran und sobald sie anbeißen, zieht er sie hoch. Und ich glaube, bei anderen Fischen, so habe ich es gesehen, muss man ein bisschen anders vorangehen. Da musst du die noch ein bisschen mehr ködern, zu einer gewissen Station bringen, unter Wasser, damit du sie besser rausziehen kannst und so weiter. Das heißt, du musst es dem Fisch so rüberbringen, als wäre es nichts Schlimmes, obwohl dem Fisch vielleicht klar ist, dass da was sein könnte, aber diese Gefahr sehr weit entfernt ist. Und das ist dieses Fadallahuma birurur. Wie versteht man das in der Praxis, im Alltag? Im Alltag ist es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt eine wunderschöne Frau sehe, ich gehe raus und ich bin unterwegs und ich sage so, ich gucke so nach rechts, links, höre gerade meine Bollywood-Musik. Nein, ich höre kein Bollywood. Aber ich gucke dann und sage ich so, wow, mashallah, die ist ja hübsch. Und ich komme vielleicht ins Gespräch mit dir. Noch ist nichts passiert. Warum auch immer ich ins Gespräch komme, sage Assalamu alaikum. Und das kann überall passieren. An der Schule, an der Uni, auf der Arbeit, draußen im Alltag. Das kann überall passieren. Sogar vor der Moschee kann das passieren. Und dann spreche ich mit der Person und sage Assalamu alaikum. Hey Schwester, sagen wir mal, wir waren jetzt Schulkollegen. Hey, wie geht's dir? Alles gut? Ja, hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, und so weiter. Und irgendwann mal wird aus dieses Hausaufgabengespräch nicht mehr ein Hausaufgabengespräch, sondern was anderes. Wenn ich diese Frau jetzt so betrachte, erstmal, von Anfang an, sie respektiere, würde ich nicht auf den Gedanken kommen zu sagen, wow, die würde ich jetzt gerne mal flachlegen. So, einfach so würde ich random gar nicht drauf kommen. Es kann sogar sein, dass sie, also dass sie sogar Hijab trägt. Ich würde auf diese Idee nicht einfach so kommen. Warum? Weil der Shaitan mir das zu dem Zeitpunkt nicht einflüstern würde. Der Shaitan ist nicht dumm. Würde der Shaitan vor allem, jetzt passt auf, wir reden jetzt zum Beispiel auch von gottesfürchtigen Menschen, Leute, die regelmäßig beten, die einen starken Glauben haben. Wenn der Shaitan denen verkaufen würde, ja komm, ja hier, du hast doch keine Ahnung, sie lebt alleine, ohne Eltern, sie ist jetzt so, mashallah, guck mal, sie ist schon älter, erwachsener, kannst du mit ihr was machen? So, macht er nicht. Der Shaitan ist gerissener. Er ist pfiffiger und das ist sehr, 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 wirklich, der Shaitan ist so gerissen, dass man sich das kaum vorstellen könnte. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das muss man annehmen. Wir müssen das verstehen, dass der Shaitan nicht dumm ist, dass der Shaitan Allah sehr gut kennt, dass der Shaitan den Koran sehr gut kennt, dass der Shaitan die Muslime sehr gut kennt. Und Schritt für Schritt macht er das dann mit dir. Fadallahuma birurur. Dann gehe ich zu dem Mädel für ein normales Gespräch. 15 Tage später wird aus dem normalen Gespräch ein etwas privateres Gespräch. Ja, was machst du am Wochenende? Ich mach dies und das. Und dann teilen wir auf einmal so gleiche Vorlieben und Hobbys. Und dann sprechen wir öfter darüber. Ja, können wir nicht beim nächsten Mal, keine Ahnung, vielleicht sogar zusammen FIFA spielen? Ne? Und solche Sachen. Und sogar da ist mir auch nicht einmal klar, dass das vielleicht zu Zina führen könnte. Denn FIFA spielen, jetzt mal ganz ehrlich, FIFA spielen mit einem Mädel wäre erstmal nicht haram. Ich spiele doch nur online, ich bin zu Hause, spiele jetzt dies und das. Theoretisch wäre das auch nicht haram. Es wäre nicht haram in dem Sinne. Ich spiele doch nur. Doch dann kommen irgendwann mal etwas intimere Gespräche. Und es ist noch nicht mal haram passiert. Der Shaitan sagt es dir auch. Der Shaitan sagt dir, komm, das ist nicht haram. Kannst du doch machen. Geh doch FIFA spielen mit ihr. Alles gut, du fasst sie doch nicht an. Nein, das machst du doch nicht. Und beim nächsten Mal gehen wir einfach raus auf den Café, weil wir uns verstanden haben. Wir spielen voll gut FIFA miteinander, haben Spaß. Dann gehen wir raus. Ich lade sie an auf den Café. Und dann fängt's an. Dann fängt's an, dass ich eine gewisse Sünde vielleicht nicht mehr als Sünde aufnehme. Wie eben getreu dem Motto, ich sehe den Wald vor, nee, dem, ja, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das heißt, ich bin so mittendrin und merke es nicht einmal mehr. Ich gebe euch ein wunderschönes Beispiel und wir machen jetzt gleich hier an diesem Punkt weiter. Wie oder woran merke ich die Sünden nicht mehr und wie kommt das eigentlich dazu? Sehr simpel, wirklich sehr simpel, aber sehr verständlich, inshallah. Und kurz. Also, Mama hat gekocht und es schmeckt unglaublich lecker. Woran merke ich das? Am Geruch. Der Geruch alleine, der spielt schon eine Riesenrolle. Jetzt gehe ich nach Hause, Mama hat gekocht. Und ich rieche das Essen. Mama, geil, lecker, ne? So, ich freue mich schon aufs Essen. Wenn ich 10, 15, 20 Minuten spätestens im Raum bleibe, wo dieser Geruch des Essens existiert, was passiert mit dem Geruch? Nehme ich den immer noch so stark wahr? Oder nehme ich den überhaupt noch wahr nach 10, 15 Minuten? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr, sehr gering, dass ich diesen Geruch überhaupt noch wahrnehme. Das ist auch der Körper, der das so macht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Das ist vor allem bei Gefahrensituationen so. Weil wenn ihr einen Geruch durchgehend wahrnehmen würdet, dann würdet ihr andere Gerüche nicht mehr wahrnehmen können, weil die anderen Gerüche halt nicht mehr vielleicht so stark sind. Doch der Körper stellt das so ein, dass deine Nase nach einigen Minuten diesen Geruch, also in deinem Gehirn, ignoriert, obwohl der Geruch immer noch existiert. Bestes Beispiel bei Menschen, die stinken. Die merken oft gar nicht mehr, dass sie selbst stinken. Sie merken das gar nicht, bis andere Menschen denen das sagen. Warum? Weil sie stinken die ganze Zeit. Und die checken das gar nicht. Warum ist dieses Thema jetzt so wichtig in Bezug auf Sünden? Das gleiche passiert, wenn ich eine Sünde vor mir sehe. Dann wird sie mir kristallklar. Diese Sünde ist kristallklar. Doch sobald ich immer und immer wieder mit dieser Sünde in Konflikt komme, und ich muss das nicht selbst gemacht haben, nein, ich habe einen Freund, der raucht. Und ich gehe immer wieder zu ihm nach Hause und er raucht vor meiner Nase. Was passiert? Es scheint sich zu normalisieren, auch bei mir. Ich sehe es nicht mehr als übel an, wenn er es vor mir tut. Wobei ich das davor mega verabscheut habe, weil das keine schöne Sache ist. Es ist eine Sünde. Er hat es vor meiner Nase gemacht oder er trinkt oder er kifft oder was auch immer. Und im Laufe der Zeit, weil ich mich immer wieder mit diesem einen Kollegen treffe, nehme ich es nicht mehr so als Sünde wahr oder nicht mehr als so schlimm wahr. Und das ist auch die Sache des Schaitans. Deswegen sagt man auch, man soll sich zum Beispiel nicht, und es ist verboten im Islam, mit Menschen zu sitzen, die trinken, weil man sonst selbst rein verfallen kann. Und das geht ruckzuck. Und der Schaitan macht es mit dir. Er denkt so, komm, du rauchst doch nicht, du trinkst doch nicht. Setz dich dahin, ist ein Kollege. Hab mal ein bisschen Respekt so. Ne? Es ist eine Sünde, mit der muss er leben. Es könnte klappen, einmal, zweimal, dreimal. Aber glaub mir, selbst der Gottesfürchtigste wird irgendwann mal dann denken, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht so. Ne? Der macht das ja immer, alles gut. Aber dass du selbst da rein verfallen könntest, darüber hast du nie, wirklich nie gedacht. Und genau das ist auch das Ziel des Shaitans. Jetzt hat er dich mit diesem Fedallahumabirurur verführerisch getrügt. Mit einer Verführung wirklich par excellence, also wirklich mashallah. Er hat dich so krass verführt, dass sogar eine Sünde, die du verabscheust, du nicht mehr verabscheust, erstmal, das ist schon ein großer Schritt, dass du denkst, dass das nicht mehr so schlimm ist. Und das passiert bei ganz vielen Menschen heutzutage. Und wir sind immer noch nur bei der Einführung, ihr Lieben, aber gleich wird das schrittchenweise inshallah gehen. Ich wollte gar nicht mal so lange sprechen, weil ich dachte beim letzten Mal, boah, ich habe 15 Minuten gesprochen, viel zu lang. Und Leute haben mir gesagt, ja, mach mal 40, mach mal 45, mach mal eine Stunde. Ich denke so, Leute, was geht denn hier ab? Inshallah. Wir werden heute wahrscheinlich so um die 40 Minuten brauchen, gehe ich mal von aus. Also, Shaitan hat dich dann dazu gebracht, dass du eine Sünde nicht mehr wirklich als Sünde wahrnimmst. Und es spielt doch gar keine Rolle mehr, wie groß die Sünde ist. Die Sünde wird allgemein kleiner. Automatisch sprichst du von deiner Sicht aus die Sünde auch kleiner. Vor allem dann, wenn du sie selbst machst. Weil so schlimm ist jetzt das nicht. Es geht ja. Andere machen doch was Schlimmeres. Dieses Vergleichen mit anderen Menschen, das ist übrigens die Spezialdisziplin von Shaitan, dass er immer versucht, Menschen miteinander zu vergleichen. Dann sagt er so zu dir: Ey, Ali, guck mal, dieser Ahmed, ne? Der geht nie zur Moschee. Und der ist so ein schlimmer Mensch. Fühl dich nicht schlecht, dass du jetzt gleich Sünder begehst, weil du gehst doch zur Moschee. Du bist jemand, der regelmäßig betet. Und er versucht dir dann deine Sünde klein zu sprechen. Er sagt dann, ja, so schlimm ist das jetzt auch nicht, was du machst. Das sind die Vergleiche. Oder andere Beispiele. Da kommt die Enisa und trägt Hijab. Und sie guckt sich dann sieht dann eine andere muslimische Frau in Social Media, die kein Hijab trägt. Aber irgendwie Mist baut. So kleine Sachen, nichts Besonderes. Aber sie selbst begeht vielleicht sogar Sinne. Aber denkt sich dann, aber ich trage Hijab, ich bin besser als die andere. Weil ich trage ja Hijab. Oder die, die kein Hijab trägt, die sieht dann jemanden mit Hijab, die Mist baut und denkt sich so, guck mal, siehst du, ich brauche kein Hijab tragen, um ein guter Mensch zu sein. Sie trägt Hijab und ist ein ganz, ganz schlechter Mensch. Was hat dich das zu interessieren, was andere Menschen machen? Was haben die Sünden anderer Menschen mit deinem Leben zu tun? Ist es nicht Allah, der gerecht ist und urteilt? Glaubst du wirklich, dass Allah am jüngsten Tag sagen wird, ja, weil die eine mit Hijab was gemacht hat, werde ich deine Sachen dann schmälern, kleiner reden? Wir schmälern unsere Sünden in der Dunya und denken so, Khalas, ich bin doch so ein guter Mensch. Ich bin besser, Allah wird das bei mir nicht so schlimm ansehen wie bei anderen. Warum? Das kannst du nicht bringen. Das ergibt auch keinen Sinn, die Schuld auf andere Menschen zu schieben. Ich kann jetzt auch nicht heutzutage jemanden ausrauben und dann vor Gericht gehen und sagen, ja, Bonnie und Clyde haben mich überzeugt. Oder ich kann nicht irgendwelche Menschen umbringen und dann sagen, ja, der und der hat mich überzeugt, weil der, ne, das geht nicht. Diese Überzeugung von anderen Menschen kann durchaus passieren, dass man motiviert wird. Genauso wie Shaitan dich motiviert. Und genauso wie Shaitan sagt, mach mich nicht verantwortlich, darfst du die anderen Menschen auch nicht für deine Handlungen verantwortlich machen. Stell dir nun mal vor, du bist ein Einbrecher. Mitten in Monaco. Und du bist in so einer Bonzengegend und du siehst dann eine Villa nach der anderen. Und du willst jetzt so dein nächstes Ziel ausfindig machen. Du beobachtest dann diese Villen. Und dann siehst du eine Villa, wo sehr viele wertvolle Gegenstände drin sind. Wirklich viele. Und dann gibt es eine andere Villa. Da liegt nur noch so ein Teppich, so nix so. Wahrscheinlich verlassen, umgezogen, was auch immer. In welche Villa würdest du eher einbrechen? In das Vollstehende oder in die Leerstehende? Villa, in welche würdest du einbrechen? Ich glaube, diese Frage ist sehr rhetorisch und beantwortet sich eben von selbst. Und das Gleiche müssen wir jetzt implizieren, also wir müssen das Gleiche auf den Shaitan kopieren. Der Shaitan ist der Einbrecher, der sich jetzt keine Villa, sondern Menschen aussucht. Und welche Menschen haben einen Inhalt, den der Shaitan angreifen oder stehlen kann? Das sind Menschen, die an Allah glauben. Menschen, die nicht den Irrweg gehen. Menschen, die dankbar sind. Das sind Menschen, die der Shaitan undankbar machen möchte. Er möchte sie von Sirat al-Mustaqim, vom geraden Weg, wegbringen, abbringen. Das heißt auch, je stärker dein Glaube ist, desto mehr versucht er dich natürlich irgendwie runterzukriegen. Doch ihr werdet jetzt gleich sehen oder merken, dass ab einer gewissen Stufe der Shaitan kaum noch Chancen hat. Oder schlechtere Karten hat. Ich werde euch jetzt ein kleines Modell vorstellen, wo es um verschiedene Sünden geht oder Stufen geht in eurem Glauben und ihr werdet euch vielleicht in der einen oder anderen Stufe wiederfinden. Es geht darum, dass je nachdem, in welchem Level du dich gerade befindest, wie so ein Spiel, ne, in welchem Level du dich mit deinem Iman befindest, so in etwa wird der Shaitan dann versuchen, dich anzugreifen. Und da werde ich euch ein paar Beispiele mitgeben. Wenn du nicht wirklich an Allah glaubst oder den Islam kennst, es aber ablehnst, dann bist du nach islamischer Definition ein Kafir. Wenn du ein Kafir bist, da macht der Shaitan nichts. Das ist sozusagen die unterste Stufe, die erste Stufe. Die Shaitan, das ist das absolute Ziel. Versucht genau dich dahin zu bringen. Wenn du da bist, dann hast du eigentlich schon verloren gegen den Shaitan. Dann musst du den Weg wieder neu anfangen und musst dich wieder aufrappeln, damit du wieder zurückkommen kannst. Sagen wir aber, du bist ein bisschen besser. Du bist in der zweiten Stufe. Das ist die Stufe des Schirks. Das ist auch nicht gerade angenehm. Das heißt, du bist jemand, der nicht betet. Du bist jemand, der etwas anderem mehr Wert gibt als Allah. Du gehst lieber zur Arbeit und sagst, ich habe keine Zeit fürs Gebet. Ich habe keinen Kopf, ich muss mich um meine Familie kümmern. Das heißt, du hast andere Dinge für wichtiger erklärt, als diese 20 Minuten zum Beispiel dem Gebet nachzugehen oder auch wirklich Allah den Wert zu geben, den er verdient hat. Wobei gleichzeitig diese Person eigentlich vergessen hat, dass doch Allah die Person ist, der ihr die Familie gegeben hat, der ihr die Zeit gegeben hat, der wirklich alles gegeben hat, was die Person überhaupt hat, bis heute. Und aus Dankbarkeit fehlen diese 20 Minuten zumindest Gebet. Wir reden aber nicht nur von Leuten, die nicht beten. Es könnten durchaus auch Menschen sein, die beten, aber gewissen anderen Sachen trotzdem immer mal mehr Wert geben oder nur hin und wieder beten. Es kann durchaus sein, dass du schon in dieser Stufe bist. Wenn du in dieser Stufe bist, in diesem Schirk, was ist das Nächste? Shaitan versucht dich nun vom Schirk in Kufr reinzubringen. Indem er einfach dir nicht nur die Zweifel durchsetzt, sondern indem er komplett versucht, dich komplett rauszuziehen und sogar eine Abneigung, eine Antipathie gegenüber dem Islam zu entwickeln, nach dem Motto, nee, mit dem Islam will ich gar nichts mehr zu tun haben. Das ist das Ziel von Shaitan. Das heißt, wenn du sogar in diesem Schirk-Modus bist, da gibt es immer noch etwas, was du zu verlieren hast. Du hast immer noch etwas, auch wenn es nur ganz klein ist in deinem Iman, wo der Shaitan merkt, wenn ich das noch wegnehme, dann wird er auf jeden Fall zu einem Käfer. Ne? Und das ist mein nächstes Ziel. Sagen wir aber jetzt, du bist weder Käfer, du bist weder Muschrik, also in diesem Schirk, ne? Du bist in einer besseren Stufe. Das heißt, du bist noch nicht so weit unten. Leider, muss ich jetzt ganz offen sagen, sind die meisten Muslime in der dritten Stufe. Wir sind in der dritten von sieben jetzt. Diese dritte Stufe oder das dritte Hindernis ist Kebair, die großen Sünden. Diese betreffen zum Beispiel Alkohol, Zina, Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern, Urkundenfälschung, das Töten von Menschen und so weiter. Das sind die Todsünden im Islam, die großen Sünden. Sie brauchen speziell eine ganz, ganz, ganz spezielle Reue. Zu dem Thema können wir inshallah mal einen speziellen Podcast machen nochmal, wie man überhaupt zur Reue findet. Bei dieser Sache ist es so, dass du im Endeffekt sogar auch nicht betest. Das gehört auch zu den großen Sünden. Das heißt, du bist jemand, der nicht betet. Du bist jemand, der Alkohol trinkt oder Zina begeht oder was auch immer. Nur ein paar dieser Sünden macht, vielleicht nicht alle, aber du bist jemand, der in dieser Stufe ist. Und es gibt etliche Muslime, die nicht beten. Etliche Muslime. Sogar wenn du an dieser Stufe bist, du betest nicht, du begehst zwar auch die großen Sünden und natürlich auch kleine Sünden, du glaubst aber an Allah, ne? Du betest hin und wieder vielleicht mal, das heißt, du bist nicht komplett weg davon, du hast schon so eine Bindung zu Allah, dann versucht der Shaitan, dich trotzdem auch davon wegzukriegen. Weil der Shaitan nun versucht in deinem Herzen oder in deinem Nefs oder in deinem Kopf dir vorzugaukeln, ja, Allah gibt es nicht, so wichtig ist das nicht. Und das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Das ist die Stufe, die er versucht, dich runterzukriegen. Das heißt, er versucht dich von diesem Kabair, der dritten Stufe, die nicht wirklich gut ist, die noch ziemlich weit unten ist, versucht dich auf die zweitniedrigste Stufe, auf den Schirk runterzubringen, indem er dir vorgaukelt, ach, musst du nicht machen, ach, alles gut und egal, ne, fühl dich nicht schlecht so. Es gibt ja viele Muslime, die fühlen sich schlecht, wenn sie Alkohol trinken, wenn sie Zina begehen. Und er versucht sogar auch noch zu sagen, fühl dich nicht schlecht, alles gut, ist nicht so schlimm, jeder macht das doch, alles, Allah verzeiht schon, Allah ist doch der Allerbarmer. Khair, inshallah, sagen wir mal, du bist aber jetzt nicht jemand, der da drin ist, der so eingetaucht ist in diese Welt der Kabair, der großen Sünden, dass du vielleicht versuchst, zumindest sie gut wegzukriegen von dir und dass du vielleicht nur ganz hin und wieder mal da reinfällst, leider, dann bist du in der vierten Stufe. Und wenn du da bist als Muslim, dann bist du, ich sag jetzt mal, hast du ein relativ sicheres Fundament zuerst. Die vierte Stufe ist, dass du keine Kabair begehst, also du bist weg von den großen Sünden, du begehst aber die kleinen Sünden. Und bei den kleinen Sünden ist es so, dass es alles ist im Endeffekt bis auf die großen Sünden. Das heißt, die großen Sünden, Alkohol sind raus, Zina ist raus, das sind keine kleinen Sünden. Und es betrifft im Endeffekt alles andere. Indem ich vielleicht jemanden beleidigt habe, jemanden verletzt habe, jemanden bestohlen habe, mich schlecht benommen habe gegenüber anderen Menschen, je nachdem wer das ist. Bei den Eltern ist das dann wieder Kebair und so weiter. Nochmal ganz speziell bei den Eltern, dass der Respekt bewahrt werden sollte. Bei diesen kleinen Sünden befinden sich eigentlich auch relativ viele Muslime. Das sind Muslime, die auf jeden Fall beten, weil nicht zu beten ist keine kleine Sünde, sondern eine große, sogar eine der größten Sünden, die man tun kann. Unter anderem sagen die Gelehrten, dass das Unterlassen des Gebets nicht so schlimm wäre, noch schlimmer ist, als wenn du Ramadan, als wenn du Hajj und Zakat nicht nachgehen würdest. Das heißt, die anderen drei Säulen des Islams, wenn du sie vernachlässigen würdest, wäre das nicht so schlimm, wie wenn du das Gebet unterlässt. Das heißt, es ist noch schlimmer als diese Sachen. Nur, dass ihr seht, wie wichtig es ist, das Gebet einzuhalten. Es heißt nicht umsonst im Koran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Salah, also dein Gebet, schützt dich vor dem Verwerflichen und dem Schlechten. Das heißt nicht umsonst so. Das heißt, wenn du betest und dem Gebet nachgehst, hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, dich von deinen Sünden, von allgemeinen Sünden fernzuhalten. Viel höhere Wahrscheinlichkeit. So, jetzt haben wir angefangen mit Kufr, ganz unten. Dann waren wir Schirk. Dann sind wir bei den Kabair, bei den großen Sünden. Jetzt sind wir bei den kleinen Sünden. Was ist wohl die nächste Stufe? Glaubt ihr wirklich, dass wir jetzt die nächste Stufe erreichen, wo wir sagen, keine Sünden? Nein. Nur, dass es euch klar ist, es gibt keinen Menschen ohne Sünden. Aber es gibt trotzdem eine nächste Stufe. Diese Stufe betrifft Menschen, die zumindest darauf achten, so wenig auch kleine Sünden zu machen, wie es nur geht. Du achtest darauf, dass du so wenig kleine Sünden machst, wie es nur geht. Aber du bist so gut drin in der Religion, dass du wirklich kaum Sünden bist, also wirklich wenig Sünden begehst, aber du sehr, sehr viel Zeit verlierst. Mit dem Grund, so bringt dich Shaitan dazu, also er will, dass du Zeit verlierst, deswegen, damit du zum Beispiel gewissen Dingen nicht mehr nachkommst, dass du zum Beispiel eher YouTube-Videos schaust oder eher Serien reinziehst oder Filme reinziehst, irgendwelchen anderen Hobbys nachgehst oder Social Media auf TikTok die ganze Zeit unterwegs bist, damit du eben keine guten Taten begehen kannst. Das heißt, du kannst weniger gute Taten begehen. Und das ist das Problem. Das heißt, er will versuchen, und daran sieht man aber auch schon, eine Kapitulation des Shaitans. Ihm geht es gar nicht mehr darum, dass du Sünden begehst, ihm geht es darum, dass du wenig Hasanat sammelst. So wenig, wie es geht. Und so macht er das eben, damit du deine Zeit verlierst. Du hast viel Zeit, du gehst deinem Gebet nach, du sagst Alhamdulillah, du machst auch Dhikr und so, du bist schon MashaAllah, das ist eine echt gute Stufe. Aber Shaitan versucht auch in der Stufe, dich nicht in Ruhe zu lassen. Er wird kommen und sagen, nein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir ihnen die Zeit wegnehmen, weil ich kann nicht mehr dagegen ankämpfen. Trotzdem flüstert der Shaitan ein. Das ist das fünfte Hindernis, das ist der Zeitverlust. Jetzt kommen wir zum zweithöchsten, zum zweitbesten. Jetzt bist du jemand, der keine großen, keine kleinen Sünden begehst, du machst natürlich keinen Schirk und keinen Kufr, die ersten vier. Und den Zeitverlust, den hast du auch überwunden. Wie? Du begehst trotzdem gute Taten und versuchst deine Zeit gut einzuteilen. Doch in der nächsten Stufe, jetzt kommt der nächste Trick von Shaitan, wo Shaitan dich versucht, dazu zu bringen, dass du zwar gute Taten begehst, aber diese Taten sehr, sehr niedrig sind. Es gibt zum Beispiel einen Hadith, der Imam besteht aus 60 oder auch 70 Teilen und der niedrigste von dem ist das Reinigen, sauber machen. Und darunter könnte es sein, dass ich mal den Weg draußen auf der Straße, wenn ich Müll sehe, das aufhebe, das ist eine gute Tat. Und der höchste davon ist die Shahada, dass man wirklich vollkommen drin ist. Von diesem Iman, den Teil des Imans. Das heißt, wenn du zum Beispiel dann draußen unterwegs bist, dann fokussierst du dich auf immer, ich mache den Weg sauber. Das heißt, der Shaitan weiß, dass er dich nicht einmal mehr davon abbringen kann, gute Taten zu sammeln, aber er lässt dich ganz, 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 ganz viele kleine guten Taten sammeln, was auch gut ist. Das ist gut, das ist in Ordnung. Es ist natürlich für Leute, die, mashallah, schon einen sehr, sehr starken Glauben haben, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr gut dabei sind. Also keine großen, keine kleinen Sünden begehen, die Zeitverschwendung in der Hand haben, ne, im Griff haben. Aber jetzt kommt es darauf an, jetzt sagt der Shaitan, mach das reicht schon, das ist gut. Und mach das reicht auch, das ist gut. Mach das, obwohl du vielleicht bessere Sachen machen könntest, größere Taten machen könntest. Und jetzt kommen wir zum Nonplusultra, zur höchsten Stufe überhaupt. Und das ist im Endeffekt eine Stufe, wo der Shaitan nichts machen kann, außer Menschen auf dich hetzen. Sei es in den sozialen Medien, sei es im Privaten, dass er Menschen auf dich hetzen wird, die sich lustig machen über dich. Wir gehen ganz kurz nochmal von unten nach oben und dann erkläre ich zu dem Punkt ein bisschen mehr, nur dass ihr es nochmal verinnerlichen könnt. Von mir aus schreibt es nieder. Wir haben Kufr als erste Stufe, Schirk als zweite Stufe, wir haben Kebair, die großen Sünden, als dritte Stufe, Sarair, die vierte Stufe, wir haben den Zeitverlust, also Kebair und Sarair, große und kleine Sünden, wir haben den Zeitverlust als fünfte Stufe, wir haben unwichtige religiöse Angelegenheiten als sechste Stufe und jetzt kommt die siebte Stufe. Und das ist eine Stufe, wo der Shaitan selbst nichts mehr machen kann. Der kann dir nichts mehr einflüstern. Der kann dir nicht mehr sagen, mach nur das Niedrigste. Du bist dabei, Alhamdulillah, du machst das Perfekte, was ein Muslim machen könnte. Du bist MashaAllah. Du begehst trotzdem, also immer noch nicht vergessen. Also das heißt nicht, dass man gar keine Sünden begeht. Du begehst immer noch Sünden, aber vielleicht ganz, ganz, ganz kleine hier und da. Also sündenlos gibt es gar keinen. Doch was macht er jetzt? Ich habe bei mir geschrieben, Belustigung und Kritik. Kritik. Er schickt Leute auf dich. Und Shaitan ist nicht dumm. Er schickt nicht irgendwelche Leute auf dich. Er schickt nicht einfach irgendeinen random auf der Straße und sagt, ja, beleidige die Person, mach die fertig. Nein, er schickt dir Vertrauenspersonen aus deiner Umgebung, deren Iman vielleicht nicht so stark ist wie deiner. Vielleicht sind sie sogar sehr, sehr schwach. Und dann schickt er deine eigene Mutter auf dich, deinen eigenen Vater auf dich, deinen Bruder, deinen Freund, Vertrauensperson, die du kennst. Und deine Mutter lässt einen Satz raus, das dir vielleicht wehtut. Dein Vater lässt einen Satz raus. Oder enge Freunde. Das kann durchaus passieren, dass der Shaitan das sogar mit den engsten Verwandten macht. Dass er genau diese schickt, weil er weiß, das wird dir am meisten wehtun. Und das ist doch das Einzige, pass auf jetzt, das dich vielleicht noch aus dem Ruder bringen kann. Weil das ist ja sein Ziel. Shaitan will versuchen, dich von oben nach unten zu reißen, von Stufe zu Stufe. Und wenn ihr gemerkt habt, jede Stufe ist immer ein stärkerer Iman. Und das ist das Ziel von Shaitan. Shaitan möchte, dass du runterfällst von der Spitze, wo du gerade bist. Und glaub mir, selbst der Gottesfürchtigste, der an dieser Stufe ist, selbst da kann er scheitern. Stellt euch mal vor, da kommt sogar die eigene Mutter und sagt, was bist du für ein Sohn, was machst du dies und das und vielleicht macht sie gerade was falsch und ist selber voll daneben, aber der Shaitan hat sie dazu gebracht. Und das kann wehtun. Das kann ordentlich wehtun. Ne? Also wenn deine Mutter dich kritisiert und das auch noch komisch und vielleicht sogar unrecht ist, das kann richtig wehtun. Und dann kommt er und der Shaitan schickt irgendwelche Leute auf dich zu. Und das ist eine Stufe, die echt unangenehm ist. Die echt unangenehm ist, die nicht schön ist. Das ist im Endeffekt dieses Stufenmodell, was ich euch vorstellen wollte, wie der Shaitan vorgeht und wie der Shaitan versucht, dich von einer Stufe nach der anderen immer runterzuziehen. Damit du mehr Sünden begehst oder weniger gute Sachen begehst, bis du letzten Endes in diesem Kufr bist. Shaitan kann natürlich auch Kuffar, also Leute, die nicht an den Islam glauben, den Islam sogar bewusst aktiv ablehnen, auf dich losschicken. Indem sie dich kritisieren, dich fertig machen, dich beleidigen. Kann er auch machen. Er macht das ja nicht nur mit Muslimen. Er flüstert auch bei Nicht-Muslimen ein. Nur sind wir eben seine Delikatesse, das muss man ganz offen sagen. Und das ist die Sache, die ich euch mitgeben wollte. Inwiefern das alles wichtig ist für Society, Gesellschaft, weil es geht ja um hier, Baba hat gesagt, Podcast, weil ich glaube schon, dass da sehr, sehr viele Sachen allgemein damit zu tun haben, denn der Shaitan bringt uns eben zu solchen Taten, zu solchen Gedanken. Ne? Und wenn wir jetzt das beziehen auf unsere heutige Gesellschaft, ist das, dass viele Menschen dieses gar nicht mal kennen von Shaitan. Wie geht der Shaitan vor? Er legt dich rein, immer wieder. Vergesst das Wort nicht, Fadallahuma, oder die beiden Worte, Fadallahuma bi'urur. Er verführt euch mit Trug, trügerisch. Fadallahuma bi'urur. Häppchenweise gibt er euch was Kleines zu essen, was erstmal nicht haram ist, und ganz, ganz langsam löslich, lässt er so wasserlöslich etwas Harames reingehen in diese Sachen, die ihr zu euch nehmt, und ihr merkt es erst zu spät, wenn ihr selbst in diesem Sumpf drin seid. Und selbst dann, wenn ihr gerade die Sünde begeht, merkt ihr es nicht erst nach der Sünde, merkt ihr, oh shit, ich habe ja voll Mist gebaut. Und heute vor 2 Wochen hätte ich mir niemals vorgestellt, dass ich das hätte machen können. Und vergesst nicht, Shaitan hat Geduld. Es müssen keine 2 Wochen sein. Es kann auch sein, dass das in 2 Jahren passiert. Und heute schon anfängt mit euch. Allahu a'lam, Allah weiß es am besten. So, ich hoffe, dass ihr euch das gefallen hat. Ihr könnt gerne Feedbacks zukommen lassen, sei es per Instagram und per E-Mail, wie auch immer, per Post oder wie auch immer ihr mögt. Wenn ihr Ratschläge, Vorschläge habt, ich bin dafür immer offen. Und inshallah hat es euch gefallen. Und diese Sachen, wie gesagt, haben volle Kanne mit Society, Gesellschaft zu tun und auch mit Taten, die wir innerhalb der Familie oder auch allgemein außerhalb machen, wo zum Beispiel dann dein Baba sagt, das ist haram. Warum? Weil Shaitan ihm das dann auch so eingeflüstert hat. Sag ihm das, damit er einfach nicht mehr weiter recherchiert. Ach, Ne? Obwohl im Koran steht, die Religion ist für Menschen, die nachdenken, die Religion ist für Menschen, die begreifen, die Menschen, die wissen, die Menschen, die hören. Also so oft sagt Allah, dass wir unseren Kopf mal selbst benutzen sollen und auch mal kritisch sein dürfen. Inshallah hat es euch gefallen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Keep smiling, it's Sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.